Lass uns erkennen auch die Herrlichkeit deines wunderbaren Evangeliums, das tröstet und stärkt, uns ermahnt, dir ganz nachzufolgen und auch dran zu bleiben, nicht die Flinte ins Korn zu werfen, sondern einfach treu zu sein, auch wenn die Zeiten schwer werden. Wir danken dir, dass wir dein Wort öffnen können, um zu erkennen, wie du uns ermutigst und ermahnst. Tu das jetzt bitte, um deines Namens willen. Amen. Ja, ich habe vorhin, als ich so euch alle miteinander reden gesehen habe, gedacht, so muss es gewesen sein in der Gemeinde, in der Thessalonicher. Möglicherweise tauschten sie einander aus und wir wollen mal ein bisschen reinhorchen in die Konversation. Ein Bruder sagt zu einem anderen, du, mir haben sie letzte Nacht das Feld angesteckt, meine ganze Ernte ist zunichte gemacht worden. Der andere sagt, weißt du was, die haben wahrscheinlich meinen Esel vergiftet, weil von dem Mann, dem ich das Evangelium gesagt habe, der war nicht so glücklich darüber, dass ich ihn von Gott erzählt habe und von Jesus Christus. Und jetzt ist mein Esel so schwer erkrankt, dass selbst der Arzt mir die Dienste verweigert. Ein anderer kommt und sagt, ja, ich habe meinen Job verloren. Ich kann nicht mehr arbeiten. Mein Chef hat gesagt, mit Idioten möchte er nichts zu tun haben. Eine weitere sagte vielleicht, du, nebenan, im Tanzclub, da stehen keine Esel, da stehen ägyptische Pferde. Und ich habe sogar einen ägyptischen Kampfwagen dort gesehen. Ihr wisst ja, wie meine alte Karre ist. Ist irgendwas verkehrt hier bei uns? Stimmt irgendetwas nicht? Warum geht es uns nur so? Ich habe gehört, bei den Berührern, dort in der Ortschaft, da haben sie zwei Leute umgebracht. Und ihr wisst ja, was mit Paulus und mit Silas passiert, als sie in Philippi waren. Die kamen hier blau und grün an. Ich glaube, das kommt jetzt zu uns. Ja, sagt Martha, meine Schwester haben sie total verprügelt. Nun, die Thessalonicher waren in sehr starker Bedrängnis um des Zeugnisses des Herrn Jesus Christus willen. Und wir können uns vorstellen, wie das gewesen sein mag. Es fällt uns schwerer, sich das vorzustellen, dass uns das auch treffen könnte, oder? Oh ja, wir leiden auch manchmal. Wir verlieren vielleicht bestimmte Privilegien, die wir irgendwo haben könnten, wenn wir nicht ständig von Gott oder von Jesus reden würden. Bestimmte Leute würden öfter mit uns reden. Aber die Thessalonicher waren so verzweifelt, dass sie glaubten, sogar in einer anderen Zeit zu leben. Sie glaubten, sie hätten die Vereinigung mit dem Herrn Jesus Christus verpasst. Irgendwie sind sie zurückgeblieben. Oder gibt es vielleicht gar keine Entrückung? Keiner von den Brüdern, keiner stand auf und sagt, stopp, erinnert euch doch nur an das, was Paulus sagte. Nein, sie waren verzweifelt, sie waren bedrängt. Sie waren in arger Not. Und so haben wir auch diese Serie des zweiten Thessalonicher Briefes Ermutigung und Korrektur für die vorbildliche Leidensgemeinde genannt. Wie kann man vorbildlich sein, wenn man leidet? Nun, dieses Leid war ein temporäres Leid, beziehungsweise das Leid hörte wahrscheinlich gar nicht auf, aber sie konnten es anders einordnen. Wir sind in der Auslegung in 2. Thessalonicher Kapitel 2 angekommen. Und dort macht Paulus jetzt deutlich, dass diese Leiden, diese Schwierigkeiten, die auf sie zukommen und zugekommen sind, nichts mit dem zu tun haben, was in der Zeit der Drangsal, dem Tag des Herrn, stattfinden wird. Oh, wirklich, überhaupt nichts mit dem zu tun. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit war lediglich schon am Wirken und so litten die Thessalonicher. Aber das wirkliche Leid so wie es in Kapitel 2 auch beschrieben wird, die Verführung, wie sie durch den Mensch der Sünde, den Antichristen, kommen würde, das würden sie nicht erleben. Das haben wir gelesen in Kapitel 2. Sie waren durcheinander. Sie waren geistlich ins Wanken geraten. Nun, Paulus, Silas und Timotheus waren dennoch sehr ermutigt, wenn sie auf diese Gemeinde schauten. Sie erinnerten sich an ihre wunderbaren Werke, an die Liebe und alles das, was aus ihren Herzen herauskam, was sie getan hatten. Und sie schreiben ihnen das. Schlag bitte auf 2. Thessalonicher Kapitel 2 und dort Vers 13 und ich lese bis Vers 17, der Predigttext ist ab Vers 15. Da heißt es ab Vers 13 in 2. Thessalonicher 2 ab Vers 13. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken. Vom Herrn, geliebte Brüder, dass euch von Anfang an dass ihr von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Vers 15. So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Soweit der Text. Und ich habe diesen Text überschrieben, die rechte Resonanz auf deine Errettung schützt dich vor dem Wanken. Nun, mir ist schon zu Ohren gekommen, dass einige überhaupt gar nicht wissen, was Resonanz ist und ob es eine linke oder eine rechte Resonanz. Nein, ich meine die richtige Resonanz. Und eine Resonanz ist laut Duden die Gesamtheit der Reaktion, die durch etwas hervorgerufen worden sind und sich darauf beziehen. Also die Gesamtheit der Reaktion. Nun, die richtige Resonanz auf die Errettung beziehungsweise die Wahrheiten der Errettung, sie schützen dich vor geistlichem Wanken. Es wird gleich hoffentlich noch etwas deutlicher. Die rechte Resonanz auf deine Errettung und auf diese Glaubenswahrheiten, nämlich die Wahrheiten, die auch Paulus und seine Männer in Vers 13 und 14 angeführt haben, sie ist gekennzeichnet durch zwei Dinge. Zwei Dinge rufen sie hervor. Es sind Handlungen, die sich vor einer geistlichen Gleichgewichtsstörung schützen. Sie bewahren, sie beschützen dich vor dem Wanken. Erstens ist da die Resonanz der Ergebenheit zu einem mitverantwortlichen Handeln. Die Ergebenheit oder der Gehorsam zu einem mitverantwortlichen Handeln. Das ist die erste Resonanz. Du liest das Evangelium, du hörst das Evangelium, es wird dir das Evangelium gesagt und die richtige Resonanz ist erstens, dass du dich ergibst, dem Herrn ergibst, zu einem mitverantwortlichen Handeln. Zweitens, das sehen wir in den Versen 16 und 17, ist die zweite Resonanz das Ersuchen von göttlicher Hilfe. Das Ersuchen von göttlicher Hilfe. Nun, lass uns anfangen mit Vers 15. Ich lese noch einmal. Vers 15 heißt es, so steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Nun, deine Zustimmung, deine Resonanz auf Gottes Wort und insbesondere auf die Heilswahrheiten, deine Sicherheit in der Errettung, die deine Sicherheit in der Errettung ausdrücken, drückt sich in einem mitverantwortlichen Handeln aus. Du musst und kannst nichts ohne den Herrn tun. Das ist uns allen bekannt. Aber du kannst und wirst gemäß göttlicher Befähigung auf Gottes Wort mit dem richtigen Handeln reagieren. Besonders in Bezug auf die Wahrheiten deiner Errettung wirst du richtig reagieren. Gottes Wort und vor allem die Gewissheiten deiner Errettung finden einen Widerhall in deinem Leben als Gläubiger. Keine Resonanz in deinem Leben, kein Leben. Keine Resonanz, kein Widerhall, kein Christsein. Dein Widerhall, deine Resonanz ist deine Ergebenheit zu einem kooperativen, zu einem verantwortlichen Handeln mit Gott. Und dazu fordert uns der Text auf. Schaut mal, was da steht. Stehe fest, Vers 15a. So steht denn nun fest, ihr Brüder. Und dieser Befehl wird in der revidierten Elberfelder mit also nun eingeleitet. Es besteht also eine gedankliche Verknüpfung mit dem Vorhergesagten. Die ganze Diskussion, alles, was sich dort in Kapitel 2 abspielt, wird jetzt zu einer praktischen Verantwortung. Eine Verantwortung, die sich aus Gottes Erwählungsabsicht ableitet. Ihr seid erwählt zur Errettung in der Heiligung des Geistes und die Heiligung setzt euch in die Beziehung zu Gott und ihr befindet euch immer noch in der Heiligung. Ihr seid erwählt zur Errettung im Glauben an die Wahrheit. Und der Glaube an die Wahrheit wurde das Mittel für den Beginn und für den Fortbestand eurer Heilsbeziehung. Tatsächlich war der Glaube der Thessalonicher sogar am Wachsen. Sollte man nicht meinen, aber das war. Seht nur auf Kapitel 2, 1 und 3, 1 Vers 3. Ihr Thessalonicher, ihr seid durch das euch verkündigte Evangelium wirksam berufen worden. Ihr seid Errettete. Das ganze Heilswirken Gottes an diesen Mazedoniern und allen Kindern Gottes geschah aus einem einzigen, triftigen und erhabenen Grund. Erinnert ihr euch noch daran, wozu sind wir bestimmt? Wozu sind wir als Gläubige bestimmt? Schaut in Vers 14. Da fängt ein Satz an, der heißt es, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus erlangt. Das ist, was Gott beabsichtigt und was er durch die Erwählung zur Errettung erreicht. Wisst ihr was? Wenn ihr gläubig seid, wenn ihr geheiligt worden seid, von Gott beiseite gesetzt worden seid, dann kommt er mit euch bei diesem Ziel an. Ihr werdet seine Herrlichkeit erlangen. Nun, Gott will seine Liebe zu den Erwählten immer ausdrücken und er wird es auch erreichen. Er wird seine Herrlichkeit mit uns Glaubenden teilen. Nun, unsere Missionare versicherten gerade den Thessalonichern, dass sie genau solche Menschen waren, die zu Gott gehörten. Sie gehörten nicht zu den Verlorenen, die unter die Herrschaft des Antichristen kommen würden. Nein, sie gehörten zu Gott und dass sie deshalb auch ihre Bestimmung, seine Herrlichkeit erlangen würden. Das spricht von der Sicherheit der Gläubigen. Und das spricht von unserem Beharren, auch in den schwierigsten Situationen des Lebens. Du wirst nicht wegfallen vom Glauben. Wenn du ein wahres Gotteskind bist, wird er dir bis zum Ende durchhelfen. Oh, wir stolpern als Christen, wir sündigen sogar schwer als Christen. Wir können das sogar wiederholt tun, das tun wir auch. Aber Gott kommt mit uns am Ziel an in der Herrlichkeit. Deshalb konnte Paulus und seine Begleiter jetzt zu einem mitverantwortlichen Handeln auffordern. Und zwar in den Worten, steht nun fest. Das ist das Wort, feststehen ist dort in Präsens, in ein Aktiv-Indikativ. Also spricht einen kontinuierlichen Standhaft zu sein an. Seid beständig standhaft. Nach allem, was wir euch als Zurechtweisung gesagt haben, bleibt am Ball. Das ist eine Umschreibung davon. Hört nicht auf zu handeln. Korrigiert euer Denken. Und zwar an dem, was ich euch gerade oder was wir euch gerade geschrieben haben. Ihr gehört nicht dahin. Denn ihr wisst, wie es künftig mit den Menschen der Sünde, der Gesetzlosigkeit zugehen wird. Ihr seid nicht betroffen. Ihr seid überhaupt nicht betroffen. Vers 5 tritt deutlich der Wortführer Paulus hervor und fragt: Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Die Thessalonicher waren belehrte Bekehrte. Und sie waren nicht unkundig. Ihr Lieben, deshalb werden die Thessalonicher und jetzt jeder andere Heilige in Christus, der ins Wanken kommt, aufgefordert, festzustehen. Wisst ihr was? Wir werden die Vereinigung mit dem Herrn nicht versäumen. Christen werden nicht in den schrecklichen Tag des Herrn kommen, um dort unter das Zorngericht Gottes zu gelangen. Die geheiligten Thessalonicher sind Kinder des Lichts, nicht der Finsternis. Dennoch waren aber solche dort, die unter die Wirkung des Geheimnisses, waren sie als solche, die unter die Wirkung des Menschen der Gesetzlosigkeit kamen. Ihr wisst, was es ist. Jeder Angriff gegen euch aufgrund eures Glaubens, jede Ungerechtigkeit, alles, was an euch geschieht, ist dieses Geheimnis, das der Gesetzlosigkeit, das jetzt bereits schon am Wirken ist. Und das Geheimnis der Sünde war nämlich auch in ihrer Zeit am Wirken, wie wir alle wissen. Und als solche wurden sie jetzt temporär erschüttert. Und sie waren tatsächlich am Wanken. Und vielleicht kennt ihr das auch in eurem Leben. Es kommt eine Nachricht und ihr denkt, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass es mir so geht? Und du bist am Wanken, du bist geistlich erschüttert. Selbst die Wahrheiten ihrer Rettung verhalten offenbar in temporären Zweifeln. Dennoch werden sie nicht solche sein, die die Offenbarung des Gesetzlosen und dessen Karriere miterleben werden. Auch wir nicht. Die Thessalonicher auch nicht. Du sagst, sie sind ja schon tot. Ja, die sind schon tot. Aber sie leben dennoch. Und sie werden nicht zurückkommen, um die Herrschaft des Antichristen mitzuerleben, sondern die Herrschaft des Christus. Nun, sie sind nicht Verlorene, die keine Liebe zur Wahrheit besitzen. Sie sind nicht solche, die unter Gottes wirksame Kraft der Verführung kommen werden. Wir haben das alles gelernt, das wird alles über die Verlorenen kommen. Nein, sie waren Errettete. Und zwar schon seit Grundlegung der Welt verankert in Gottes ewigen Ratschluss, seiner ewigen Vorherbestimmung. Und als solche konnten sie nicht vom Glauben abkommen. Nein, für Verlorene hatten die heiligen Männer Gott gegenüber auch nicht wiederholt ihre Wertschätzung zum Ausdruck gebracht. Erinnert euch, Paulus und seine Begleiter dankten immer wieder für die Thessalonicher. Am Anfang haben wir gedacht, die hören gar nicht auf zu danken. Und jetzt, selbst jetzt danken sie noch. Sie hörten nicht auf, das taten die Missionare nicht. Nun, die unserem Predigtext vorausgehende Verse 13 und 14 drücken den Dank der Missionare Gott gegenüber aus, erneut aus, muss man sagen. Denn sie wussten, zu welchen Menschen die Thessalonicher auf der zweiten Missionsreise wurden. Bereits im ersten Brief, und ihr könnt gerne einmal zurückschauen in ersten Brief Kapitel 1 und dort Vers 2, beginnen die Brüder so, da heißt es in Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch, wenn wir euch erwähnen in unserem Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und eure standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Oh, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Die Missionare wussten, dass die Heilssicherheit durch Gottes Erlösung auch das Beharren der Thessalonicher zur Folge haben würde. Aber nochmals, was war wirklich geschehen? Und dazu müsst ihr wieder zurück in den zweiten Brief und dort in Kapitel 2 und die Verse 2 und 3. Und da lesen wir, oh, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Nun, ein kurzweiliges Wanken versetzte die Gläubigen in Thessalonicher sogar in Schrecken. Haben wir das? Haben wir die Entrückung verpasst? Ist das an uns vorbeigegangen? Warum dieses Leid? Warum diese intensive Form des Leides? Sie wurden in ihrem Verständnis erschüttert. Inmitten der bedrängnisvollen Umstände hatten sie Dinge vergessen. Sie waren durcheinander. Und das ist nichts Besonderes. Ich habe oft mit Leuten zu tun, die durcheinander sind im christlichen Glauben. Viele, viele Male kriegen wir Telefonanrufe über unser Gemeindetelefon und ich habe sehr verwirrte Leute am anderen Ende sitzen. Aber die Thessalonicher, die hätten ein Problem. Die ihnen widerfahrende Verfolgung setzte ihnen zu. Sie brachte sie durcheinander. Jetzt sollten sie sich besinnen. Sie sollten auf einmal auf Befehl feststehen. Nanu, das ist ein Befehl. Und dafür sorgte das Missionsteam, auch aus der Ferne. Steht fest. Du bist am Wanken und du kriegst auf einmal die Antwort, steht fest. Warum? Aufgrund der Tatsache, was gerade zuvor erwähnt worden ist. Ihr seid erwählt, errettet. Das hier gebrauchte Wort ist nicht das militärische Feststehen, wie in Epheser 6, Vers 14. Hier ist die Aufforderung zum Feststehen, vielmehr die Ermahnung, nicht die Flinte ins Korn zu werfen, nicht aufzugeben, nicht entmutigt zu sein, nicht zu resignieren. Die Thessalonicher waren offenbar entmutigt und neigten sogar zum Aufgeben oder zur Resignation. Nein, tut das nicht! Stellt euch fest auf, bleibt unbeirrt, lasst die Köpfe nicht hängen, setzt euer gutes Werk und die Verkündigung fort, besonders im Lichte der euch gerade präsentierten Wahrheit eurer Errettung. Ich meine, stell dir vor, was auf dich wartet. Paulus, so haben wir letzte Woche von unserem Bruder Daniel erfahren, schrieb dem Timotheus über die Wirksamkeit des Wortes. In 2. Timotheus 3 haben wir das gerade gelernt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist nützlich zur Belehrung. Die Thessalonicher waren belehrt. Sie mussten jetzt überführt werden, denn das Wort ist auch nützlich zur Überführung und zur Zurechtweisung. Sie mussten jetzt zurechtgewiesen werden. Und sie wurden auch erzogen in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und in unserem Text sehen wir, wie die Missionare das Wort genau für diese Zwecke weitergeben. Und so kommt nach dem Befehl, festzustehen, die nächste Aufforderung, haltet fest. Steht fest und haltet fest. Das ist genau die richtige Resonanz auf deine Rettung. Halte fest, stehe fest, heißt, du machst weiter mit dem, wozu du berufen bist. Die richtige Resonanz auf deine Errettung, damit in schwierigen Situationen des Lebens, damit du nicht wankst. Jetzt kommt, halte fest. Vers 15 heißt es, und haltet fest. Auch diese Verbform spricht von einer kontinuierlichen Form des Festhaltens. Nun, die meisten Menschen kennen die eine oder andere Erfahrung des Schwindeligseins. Je nach Stärke einer solchen Erfahrung greift eine betroffene Person nach etwas Festem, einem Handlauf, einer Wandverankerung oder einer Kanzel. Man weiß ja, Prediger sollen auch manchmal schwindelig werden. Die halten sich dann an der Kanzel fest. Oder vielleicht ältere Menschen, die greifen ihren Rollator, der ihnen wenigstens ein bisschen Stabilität gibt. Und das ist im geistlichen Leben für einen Christen nicht anders. Wir können tatsächlich geistlich ins Wanken geraten. Wir sind leider nicht so beständig, dass wir frei von solchen Schwankungen sind. Die Thessalonicher waren es und wir sind es auch nicht. Was bilden wir uns ein? Deshalb müssen wir uns beständig festhalten. Macht Sinn, oder? Wenn ich feststehen will, dann noch zusätzlich festhalten, dann bin ich unerschütterlich. Nun, wir wanken, wenn wir biblische Wahrheiten vergessen. Oder wenn wir temporär durch verschiedene Umstände bedingt das Bewusstsein für diese Wahrheiten verlieren. Du wirst sicherlich nicht vergessen, dass wir euch beigebracht haben, dass Gott allmächtig ist, oder? Nein, nein, das kann ich fragen. Was sind nochmal diese Vollkommenheiten Gottes? Die können wir alle aufzählen. Aber das Bewusstsein können wir verlieren. Und wir müssen deshalb immer wieder zum Wort, um das Bewusstsein neu zu erlangen. Nun, die Thessalonicher hatten dieses Bewusstsein verloren. Sie mussten zurechtgebracht werden. Sie mussten korrigiert werden. Und deshalb führten die Missionare ihre Meinung an. Nein, sie führten nicht ihre Meinung an. Sie brachten ihnen das Wort Gottes zur Zurechtweisung. Deshalb führten Missionare den Defiziten der Thessalonicher entsprechend Wahrheiten zur Korrektur an. Biblische Wahrheit zur Korrektur. Und diese Wahrheiten gipfelten in den Heilswahrheiten ihrer Errettung, wie wir in den Versen 13 und 14 gesehen haben. Erstmal zählen sie auf. Hey, macht euch keine Sorgen. Wisst ihr was? Dieser Tag ist noch nicht da. Zuerst muss der Antichrist offenbart werden. Ihr könnt gar nicht da drin sein. Seht ihr den Antichristen? Der ist gar nicht da. Was redet ihr von dem Tag des Herrn? Nein. Solche grundlegenden Wahrheiten sind für das Kind Gottes niemals nur tote Gehirnnahrung. Sie bewirken einen Widerhall. Wenn wir erkennen, dass wir Erwählte sind, wozu? Zur Herrlichkeit. Wir erlangen die Herrlichkeit Gottes. Wenn das nicht stimmt, dann ist entweder Gott ein Lügner, und das ist er nicht, oder du bist nicht bei Trost. Nun, diese Dinge, diese Wahrheiten, sie bewirken einen Widerhall. Sie bewirken eine Resonanz. Und die angemessene Resonanz auf die Wahrheiten der Rettung ist erstens, dass wir niemals aufhören zu handeln, nämlich fest zu stehen, dabei zu bleiben. Nicht standhaft, das ist nicht damit gemeint, dass wir einfach stehen und gar nichts mehr tun, sondern feststehen in dem, was wir tun und wozu wir berufen sind. Wir unser Christsein stehen. Und dass wir verantwortlich mit Gott im gottgegebenen Dienst beharren und unserer Berufung gemäß feststehen. Und zweitens, wenn dein Wanken beendet oder gar verhindert werden soll, dass du dich ständig festhältst. Aber die Frage ist, wie kann ich mich festhalten? Woran soll ich mich festhalten? Was ist denn da mein Geländer, an dem ich mich festhalten kann? Vers 15b, haltet fest, woran? An den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Okay, sehr wichtig. Seht ihr, wir werden als Kinder Gottes positiv belehrt. Das wurden sie auch. Die Thessalonicher waren nochmals durch die Missionare Belehrte. Da steht von uns. Niemand anders. Sie waren die maßgeblichen Autoritäten. Sie kamen in ihr Leben, brachten ihnen das Evangelium und sie wurden von diesen Männern belehrt. Aber sie gerieten ins Wanken. Um nun wieder festzustehen, mussten sie zurechtgebracht werden. Sie sollten durch das Wort überführt und letztlich zurechtgebracht werden. Gleichzeitig wurden sie in der Gerechtigkeit erzogen. Sie sollten an den Überlieferungen oder den Traditionen, andere Übersetzungen sagen auch Traditionen, in denen sie belehrt worden waren, beständig festhalten. Und das war ihre sichere Stütze. Das war ihr geistlicher Handlauf. Das Geländer, an dem sie sich festhalten konnten, waren diese Überlieferungen, in denen sie gelehrt worden sind. Die Überlieferungen hier von dem griechischen Wort Paradosis sind in diesem Fall alle Dinge, die Gott den Aposteln und hier Paulus und somit auch seinen Begleitern mitgeteilt hatte. Das sind Wahrheiten, die Paulus direkt von Gott empfangen hatte und das sind Dinge, die im Alten Testament gelehrt wurden. Die Dinge hatten sie empfangen und an die Thessalonicher weitergegeben. Und ihr Lieben, das ist das Wichtige daran, dass die eigentliche Bedeutung einer Tradition, einer Überlieferung ist, dass es empfangen wurde und dass es weitergegeben wurde. Sie spricht von dem Empfang und Weitergeben. Nun, wie wurden diese Wahrheiten an die Thessalonicher weitergegeben? Wie wurden sie belehrt? Erstens, durch ein Wort von uns. Und damit ist die mündliche Weitergabe des Wortes Gottes gemeint. Oder zweitens auch schriftlich. Und hier wird ausgedrückt durch einen Brief von uns. Und das ein im Deutschen weist auf jeden Brief von dem Missionsteam hin. Ein ist hier ein unbestimmter Artikel und nicht ein Zahlwort. Also nicht nur ein Brief. Wir könnten ja sagen, ja, das war der erste Brief. Nein, jeder Brief, der von ihm kam, und das ist jetzt der zweite Brief bereits, ist eine Belehrung, eine Überlieferung. Im Griechischen steht übrigens auch gar kein Artikel, da heißt es einfach durch Wort oder durch Brief von uns. Beide Wege dieser Überlieferung, die von den Brüdern in jener Zeit zur Belehrung angewandt wurden, waren in Ordnung, weil sie apostolische Autorität besaßen. Wir haben gesehen, dass die Thessalonicher das verstanden hatten. Wir haben da schon öfter drauf geschaut, auf den Vers aus 1. Thessalonicher Kapitel 2 und Vers 13. Ihr braucht es nicht aufschlagen, aber ich lese es euch vor. Da danken die Brüder wieder. Sie danken Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Gotteswort empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist. Als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Sie nahmen das mündliche Wort der Predigt als Gottes Wort an. Nun wird Paulus nicht nur aus dem Stegreif geredet haben oder die Männer, sondern sie werden das Wort gepredigt haben. Aber trotzdem gab es zusätzliche Offenbarung für Paulus und die Apostel. Paulus lobt auch an anderer Stelle die Korinther und sagt, ich lobe euch Brüder, dass ihr in allem an mich denkt und an die Überlieferung festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. 1. Korinther 11,2. Gott hat den Aposteln Dinge offenbart, die sie dann auch mündlich als Wort Gottes weitergaben. Und er predigte mehr als nur das geschriebene Wort. Er predigte mehr als nur den Tanach, das Alte Testament. Nun, einige von diesen mündlichen Traditionen haben dann ihren Platz auch im Neuen Testament in der Bibel gefunden. Wir haben heute noch die Apostellehre. Wir brauchen nur ins Neue Testament hineinschauen. Aber damals hatte die Gemeinde nicht eine Bibel in vollständiger Fassung. Es gab kein Neues Testament. Und so war die Autorität der Apostel. Sie blieben beständig in der Apostellehre. Immer wieder lesen wir, auch bei der Mahlfeier, erinnert ihr euch, des Herrn, zum Beispiel dort aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, 23, da sagt er, ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr in der Nacht, als er verraten wird und so weiter, das ist etwas, was der Herr dem Paulus selbst offenbart hatte. Paulus nicht irgendwie da zu den Jüngern gesagt, hat gesagt, könnt ihr das noch mal klären, was ist da alles gelaufen? Wisst ihr, Paulus war selber nicht dabei, als Jesus in Jerusalem wandelte oder als er auf Erden wirkte. Der war nicht Augenzeuge. Seht ihr, deshalb nahm sich der Herr Paulus beiseite und offenbarte ihn. Und er offenbarte ihn Dinge für 3 Jahre. Fast eine Zeit, die Zeit, wie er auch mit den anderen übrigen Jüngern zusammen war, nimmt der Herr Paulus in die Schulung. Ja, Paulus war nicht zugegen. Und doch wurde er vom Herrn belehrt. Nun, diese mündlichen Traditionen haben heute ein Ende gefunden. In der Rechtgläubigkeit gibt es diese mündlichen Offenbarungen, diese Worte Gottes nicht mehr. das Wort Gottes ist so, wie wir es in der Bibel vorliegen haben, abgeschlossen. Wenn wir das Wort Gottes sprechen, dann weil es in die Schrift es sagt, weil es dort geschrieben steht. Nicht, weil Gott sich jemanden auf eine exklusive Art und Weise offenbart hat. Und leider bringen das zum einen die Charismatiker immer wieder falsch zum Ausdruck, wenn sie das biblische und in der Reformation wieder entdeckte Prinzip von sola scriptura verlassen und sagen, der Herr hat zu mir gesprochen, ich habe ein Wort für dich. Wisst ihr, das ist eine Irrlehre. Das ist Hinzufügung zu dem Wort Gottes. Es hört auf, Gott offenbart sich in seinem Wort. Wir lesen die Bibel dafür. Und das ist in vielen anderen Kreisen nicht anders, zum Beispiel in der römischen katholischen Kirche. Da gibt es die Bibel und da gibt es die Tradition, die Überlieferung, die der Kirche anvertraut wird. Die katholische Kirche sagt, nein, sola scriptura, das reicht nicht. Wir brauchen die Überlieferung, die Tradition und unsere Bischöfe haben diese Autorität darüber. Deshalb gibt es nur Heil in der katholischen Kirche, nicht außerhalb der katholischen Kirche. Und auch im Judentum ist das nicht anders. Da gibt es so viel Tradition und die Tradition wird sogar als eine Methode der Auslegung der Schrift benutzt. Die Tradition, die Überlieferung wird benutzt, um das Alte Testament, den Tanach, Neue wird nicht akzeptiert, auszulegen. Das ist eine Methode der Auslegung für sie. Das ist verkehrt. Und die Bibel kennt auch diese Tradition, das Empfangen und Weitergeben von Dingen, die nicht gut und nicht von Gott, sondern von Menschen erdacht sind. Und ihr erinnert euch auf die Frage der Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, der Tradition der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Da antwortet Jesus sehr überführend im Markus-Evangelium Kapitel 7, die Verse 6 und 9 bis 9. Da sagt er, Trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber ehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Waschung von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Nun, die Überlieferung ist was? Ist nur das Wort Gottes. Wie es den Thessalonichern mündlich durch die Autorität der Apostel weitergegeben worden ist oder wie sie es im Tanach im Alten Testament lesen können. An anderer Stelle warnt Paulus sogar die Kolosser in Kapitel 2, sagt er, habt Acht, dass euch niemand beraubt, die durch Philosophie und Lehren Betrug gemäß der Überlieferung der Tradition der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Also Vorsicht, wenn es zu Tradition kommt oder Überlieferung, wir müssen es richtig verstehen. Die Missionare wollten den Thessalonichern nur das Wort Gottes in die Hand geben und an die Hand geben, denn sie wussten, dass es allein Gottes Wort ist, das den Menschen feststehen lässt, an dem er sich festhalten kann, der Christ festhalten kann. Und aus diesem Grund hatten sie auch das Wort Gottes gelehrt und ihnen jetzt sogar geschrieben. Wir haben das als Wort Gottes vor uns liegen. Aber das Wort muss immer verstanden werden, damit es auf eine legitime Art und Weise auf das Leben angewandt werden kann. Wir müssen erst die Bedeutung auswenden und dann können wir es anwenden. Auf verschiedene Art und Weisen kann man es anwenden. Und die Thessalonicher Briefe waren solche Lehrbriefe und es ging in erster Linie auch darum, dass bereits verkündete, dass es verstanden wurde und in Erinnerung gebracht wurde und einiges davon war auch neu. Aber vieles hatte Paulus und hatte Timotheus und Silas bereits schon gelehrt. Aber aufgrund der kurzen Zeit brachten sie, und sah der Heilige Geist es auch als notwendig, dass sie diese beiden Briefe erhalten würden. Nun halte auch du dich kontinuierlich an dem Wort Gottes fest. Wenn du durch deine Lebensumstände in Bedrängnis kommst, durch Verfolgung, die wir dem Herrn sei Dank bisher nicht so erleben, aber was immer die Umstände sind, die dich ins Wanken bringen, dann steh fest auf der Grundlage dessen, dass du gerettet bist. Denk an dein Ziel, wo du hinkommst und sagst, da kann ich durchgehen. Ich halte fest, ich mache weiter. Und dann halte dich fest an den Aussagen des Wortes Gottes. Das ist der Zweck. Damit stehst du nicht nur fest, sondern kannst auch in schwierigen Zeiten vor dem Wanken bewahrt werden. Die rechte Resonanz auf die Wahrheiten der Errettung, die dich vor dem Wanken schützt, besteht also erstens in der Ergebenheit zu einem mitverantwortlichen Handeln. Du ergibst dich dazu und sagst, ja, ich werde feststehen, ich werde weitermachen in dem, was ich da, ich werde verantwortlich handeln vor dir, oh lieber Herr, alles, was du mir aufgetragen hast, ich lasse mich nicht einschüchtern, ich werde mich nicht erschrecken lassen, denn ich weiß, diese Dinge müssen kommen. Das haben auch die Apostel gelehrt auf den Missionsreisen. Apostelgeschichte 14, könnt ihr nachlesen, da wurden die Gläubigen ausdrücklich davor gewarnt und hingewiesen, dass sie durch viele Bedrängnisse gehen müssen. Und selbst Paulus, als er seinen Dienst antrat, als Saulus noch, da wurde ihm gesagt, dass der Herr ihm zeigen würde, wie viel er noch leiden müsse um des Herrn willen. Ja, zweitens besteht die rechte, also erstens ist die Ergebenheit zu einem mitverantwortlichen Handeln. Zweitens, die Verse 16 und 17, besteht die rechte Resonanz, die dich vor der Wahrheit schützt, in dem Ersuchen göttlicher Hilfe. Das Ersuchen von göttlicher Hilfe. Wir können sagen, okay, alles gut, wir werden das Ding schon schaukeln. Nein, nein, nein. Schaut nochmal Verse 16 und 17. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat, durch Gnade, jetzt kommt das eigentliche Anliegen, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Die besseren Handschriften haben das Werk zuerst, in jedem guten Werk und Wort. Nun, diese Verse drücken einen Gebetswunsch aus. Diese Missionare beteten die Dinge für die Thessalonicher. Sie konnten dieses Anliegen ohne weiteres zu ihren eigenen Anliegen machen. Und das kannst du auch. Du kannst dieses Anliegen zu deinem eigenen Anliegen machen. Herr, tröste mein Herz. Tröste mich in meinem Herzen, in meinem Inneren. Stärke mich zu jedem guten Werk und Wort. Diese Worte dienen dir dazu, dass du deine eigene Abhängigkeit von Gott erkennst. Die Missionare gehen in diesen Versen nicht sofort zum Anliegen über, sondern nutzen Vers 16 in dem Gebetswunsch, um den Thessalonichern noch einmal zu zeigen, was der Herr Jesus und Gott der Vater bereits für sie getan hatte, und was sie jetzt besaßen. Er bringt sie in die Gegenwart zurück und sagt, das ist es, was ihr bereits schon habt. Und um dieses Bewusstsein zu verstärken, geben die Missionare zu erkennen, dass diese Dinge auch ihnen bereits zu eigen geworden sind, nämlich den Missionaren selbst. Schaut mal, sie gebrauchen in diesem Vers das besitzanzeigende Fürwort uns, unser, dieses Fürwort. Sie schließen sich mit ein. Das ist ihnen zuteil geworden. Da heißt es uns und unser, während in Vers 17 von euch und eure gesprochen wird. Sie zeigen auch, dass der eine Gott dafür Sorge getragen hat, dass sie diese durch seine Liebe, dass sie das durch seine Liebe bereits alles besitzen. Da heißt es unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater. Seht ihr das? Wenn wir diesen Text lesen, dann kommt uns etwas befremdlich vor. Ich muss mal die Bibel nochmal aufschlagen. Was kommt uns daran befremdlich vor? Irgendwie passt das nicht, denn alles, was da geschrieben wird, steht im Singular, in der Einzahl. Vers 16, da heißt es, er selbst, unser Herr Jesus Christus, das ist die erste Person, die erwähnt wird. Übrigens in umgekehrter Reihenfolge, wie es sonst üblich ist. Erst nennen wir meistens Gott den Vater und dann den Herrn Jesus Christus und dann den Heiligen Geist. Aber hier kommt der Herr Jesus Christus zuerst und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Er, das ist Singular, das ist Einzahl. Obwohl hier gerade von zwei Personen die Rede ist. Verwundert euch das? Nein, nicht wirklich. Denn Jesus Christus sagt, ich und der Vater sind eins. Wir haben einen Gott. Wir haben nicht mehrere Götter, wir haben einen Gott. Und hier kommt es zum Ausdruck. Hier wird nur Herr Jesus Christus, von dem auch hier im Kontext geschrieben wird, an die erste Stelle gesetzt, um uns das bewusst zu machen. Er ist unser Erlöser. Er ist derjenige, der uns geliebt hat. Warum hat er uns geliebt? Ich weiß nicht, war Daniel das gerade? Irgendjemand hat das neulich gesagt. Oder ich habe das gelesen. Warum hat er uns geliebt? Weil Gott Liebe ist. So einfach. Er hat uns geliebt, weil Gott Liebe ist und seine Liebe mitteilt. Und zwar denen, die er vor Grundlegung der Welt erwählt hat. In Liebe. In Liebe zur Sohnschaft schon vor Grundlegung der Welt. Wunderbar. Was hat er uns gegeben? Was haben wir? Wir haben, dort steht von einem ewigen Trost. Er hat uns einen ewigen Trost gegeben. Nun, was ist ein Trost? Trost ist etwas, was jemanden in seinem Leid und seiner Niedergeschlagenheit aufrichtet. Nun, wir haben einen ewigen Trost. Das hört nicht auf. Wisst ihr, wer dieser ewige Trost ist? Es ist unser Herr Jesus Christus. Aber es ist auch die Zuversicht, dass wir ewig mit ihm regieren werden, dass wir in seiner Herrlichkeit sein werden. Nun, der Jesus Christus wurde schon als der Trost Israels bezeichnet und ein gewisser Simeon, könnt ihr nachschauen in Lukas 2, Vers 25, der wartete auf den Trost Israels. Der Herr Jesus Christus ist unser ewiger Trost, ist ein Trost, der nicht vergeht. Er wird immer da sein. Und es ist etwas, was nicht temporär ist. Wir haben nicht für morgen und übermorgen Trost. Wir haben nicht eine Ermutigung, die nächste Woche verschwunden ist. Sie ist ewig. Sie verschwindet nicht. Sie ist die Verheißung unseres Herrn Jesus Christus, die auch in unserer Ewigkeit endet. Denn wir haben ewiges Leben. Wir werden immer in seiner Gegenwart sein. Und er hat uns auch eine gute Hoffnung gegeben. Und die gute Hoffnung ist, dass wir die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus sehen werden. Es ist nicht irgendeine Hoffnung, hoffentlich gewinnt heute Abend das deutsche Team gegen die Schweiz. Diese Hoffnung, die wird zu verranden. Und die Hälfte des Stadions sitzt niedergeschlagen dort und gehen betrübt nach Hause. Was für eine schwache Hoffnung. Unsere Hoffnung ist, dass wir unseren Herrn Jesus Christus sehen werden. Das wurde uns gerade in diesen Versen 13 und 14 beschrieben. Wir werden die Herrlichkeit des Herrn erlangen. Wir werden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit gestellt werden. Und nicht aufgrund seiner super intelligent oder weil du so super nett bist. Nein, es hat nichts damit zu tun, alles durch die Gnade. Schaut bitte in den Text, es steht sehr deutlich da. Er hat uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben, durch Gnade. Wir können uns vielleicht sagen, ja Mensch, der Herr kann eigentlich froh sein, dass er mich hat. Da kann er das Reich, die Welt verändern. Ich bin so ein potenter, fähiger Mann. Oh nein, nichts davon ist wahr. Wir sind Sünder. Und wir bringen nichts mit. Durch Gnade sind wir das. Durch Gnade sind wir berufen, hat er uns geliebt. In der Gnade, und die Gnade wurde uns vor ewigen Zeiten gegeben, sagt Paulus in Timotheus und 2. Timotheus Kapitel 1. Oder 2, Vers 8. Und diese ewige Hoffnung, die wurde uns nur gegeben, weil Gott uns unverdientermaßen behandelt hat. Er hat uns eine unverdiente Gunst gewährt, indem er eingegriffen hat. Wir waren unfähig. Wir waren tot in unseren Übertretungen und Sünden. Wir haben überhaupt nicht reagiert. Es hat uns nicht interessiert, was diese religiösen Spinner da in der Bibelgemeinde machen oder sonst wo. Wenn ihr hier zum Glauben gekommen seid, ist das vielleicht anders. Aber ja, diese ganzen religiösen Gehabe, ihr konntet nichts damit anfangen, bis Gott euch in Gnade die Augen geöffnet hat. Manchmal können wir uns gar nicht mehr vorstellen, wie war das eigentlich vorher noch? Ich komme mir vor, als wäre ich schon immer ein Christ. Ich bin so gut und bin fast stolz, wie gut ich bin. Nein, kein Raum für Stolz. Wir sind aus Gnade das, was wir sind, sagt Paulus. Ich bin aus Gnade, was ich bin. Oh, lass uns das nicht vergessen. Und das war sicherlich eine große Ermutigung für die Thessalonicher, das zu wissen und das sich zu Augen zu führen. Ich finde, Geliebte, das stimmt. Ich werde jetzt ein bisschen geschlagen. Na und? Jesus wurde auch geschlagen. Wir sind doch dazu berufen, in seinen Fußstapfen zu folgen. Ich bin ja ganz auf der richtigen Spur. Ich bin in der richtigen Spur. Er wurde geschlagen, ich wurde geschlagen. Er wurde misshandelt, ich werde misshandelt. Ich bin richtig. So müssen wir als Kinder Gottes reagieren. Das ist Gnade. Und alles das, was wir hier im Leben durchmachen, alle Schwierigkeiten, die werden so viel geringer und kleiner, wenn wir auf das Ziel schauen. Eines Tages wirst du sagen, na und? Was war das schon? Ich erinnere mich nicht mehr an all diese alte Welt. Ich habe das zu Hause, ich habe es zurückgelassen. Das interessiert mich nicht. Und dessen müssen wir uns jetzt bewusst werden. Wir müssen uns vergegenwärtigen, was die Bibel lehrt. Das lehrt die Bibel, nichts anderes. Oh ja, mir geht's wieder so schlecht, da hat mir jemand Unrecht getan. Ja, das wird in der Zukunft auch so sein. Und es wird sogar noch schlimmer sein. Uns geht es erheblich besser als den Christen damals. Wir müssen vorbereitet sein für schlimmere Zeiten. Und das können wir. Und trotzdem waren diese Männer keine kalten Männer und kein Mitgefühl. Sie beteten sogar für die Thessalonicher. Vers 17. Schaut genau hin. Er tröste eure Herzen. Er möge euch im Innern stärken. Trost für das Innere. Das Herz getröstet werden bei aller Schwierigkeit. Und dafür sind wir auch füreinander da in der Gemeinde. Dass wir einander ermutigen und stärken. Und wenn schwere Zeiten da sind, dann trösten wir einander. Und was benutzen wir dafür? Was ist das Beste? Das sind die Dinge, an denen wir uns festhalten. Das ist das Wort Gottes. Ich kann dir nicht sagen, übermorgen kaufe ich dir einen Döner dafür, dass du jetzt so, du hast so gelitten, ich kaufe dir echt einen Döner oder ein Steak für Alex, wenn er da ist. Nein, ist nicht hier. Okay, aber das ist kein Trost, sondern wir greifen zu dem Wort Gottes, an dem wir uns festhalten und sagen, guck mal, was unser Herr sagt. Das alles hat ein Ende. Und wir gehen als Sieger hervor. Wir werden freudig vor das Angesicht unseres Herrn Jesus Christus gestellt. Wir werden mit verherrlicht. Wir werden seine Herrlichkeit erlangen. An anderen Stellen heißen, er stärke eure Herzen. Schlagt mal kurz auf 1. Thessalonicher 3 und Vers 12. Das war überhaupt das gesamte Anliegen der Missionare, die Thessalonicher zu stärken, auch schon im ersten Kapitel. Und da beten sie auch. 1. Thessalonicher 3, Vers 11. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr, Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überstreben werden in der Liebe zueinander und zu allem, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Warum? Vers 13. Damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen. Und jetzt in Vers 2, auch im 1. Thessalonicher, Vers 2. Ihr erinnert euch, die Brüder waren so besorgt um die Thessalonicher und sie konnten nicht, Paulus konnte nicht dorthin reisen. Und da lesen wir in Vers 2, wir sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste. Und zwar in eurem Glauben. Nicht darüber, dass irgendwas kaputt gegangen war, sondern in dem Glauben sollten sie getröstet werden. Leben wir, müssen diesen Trost Gottes haben. Und das können wir füreinander tun. Wir können füreinander beten, dass wir getröstet werden. Und das Wunderbare ist, Gott wird es tun. Das geht zusammen mit dem Stärken. Er stärke euch in jedem guten Werk. Und das Wort Stärken ist hier Sterizo. Da leiten wir das Steroide ab von. Ihr wisst, diese Anabolika zum Beispiel, die benutzt werden auch bei Sportlern, Hochleistungssportlern, um sie besonders zu stärken. Aber hier geht es um die Stärke zu jedem oder in jedem, also in allen guten Werk und Wort. Das Gebetsanliegen der Missionare blickt dabei offensichtlich zurück auf die Erschütterung und den Schrecken der Thessalonicher, wie diese gemäß Vers 2 bei den Empfängern stattgefunden haben. Und jetzt sagt er, der Herr, tröste und stärke euch. Deshalb beteten die Missionare für den Trost Gottes, dass dieser auf die Herzen der Thessalonicher tröstend einwirken würde. Und nochmals, das geschieht nicht nur im Vakuum, aber Gott kann uns stärken, er kann uns ermutigen. Und die Thessalonicher sollten gestärkt sein zu einem Zeugnis in jedem guten Werk und Wort. Ohne den ermutigenden Einfluss Gottes, der auf unser Innerstes einwirkt, das heißt unser Herzen, werden wir trotz gehorsamer Befolgung seiner Gebote nicht feststehen. Wir werden ins Wanken geraten. Deshalb beten wir füreinander oder bete selbst. Herr, tröste mein Herz. Tröste mein Herz. Stärke mein Herz. Stärke mich im Innern. Und das ist ein Gebet, das man sehr einfach beten kann. Schaut mal in 2. Thessalonicher Kapitel 3 und Vers 2 ist es, glaube ich. Moment, muss ich gucken. 3, Vers 3. Da heißt es, aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Er wird es tun. Also wenn wir beten, haben wir schon die Verheißung dafür, dass der Herr das tun wird. Ich meine, das liebe ich. Das ist so ähnlich wie Elia, der gesagt hat, ich kann beten und das fängt an zu regnen. Wisst ihr was? Gott hat ihm gesagt, geh hin, es soll wieder regnen. Also hat er dafür gebetet und es kam Regen, weil Gott es gesagt hatte. Und so beten wir im Willen Gottes, wenn wir für den Trost und die Stärkung unserer Geschwister beten oder auch selbst für unsere eigene Ermutigung. Paulus und Silvanus sowie Timotheus wussten, dass der wesentliche Beitrag im Beharren der Heiligen Gottes andauernde Gunst sein würde. Eine Ermutigung und Stärkung bis zur vollen Mannesreife. Es ist Gott, den wir alle für das geistliche Reifen brauchen. Und die geistliche Reife wird hier mit jedem guten Werk und Wort ausgedrückt. Wir werden nicht nur innerlich gestärkt, sondern auch nach außen tritt unser Glauben zutage. Es ist eine Resonanz, wenn wir darauf reagieren. Nun, die Ermahnung und die Gebetsanliegen sind in diesem Text sehr allgemein gehalten. Sie dienen auch als Vorbereitung für die mehr spezifische Ermahnung, die auch in Kapitel 3 folgen. Aber davon hören wir dann in ein paar Wochen mehr im dritten Kapitel, wenn wir das dritte Kapitel auslegen. Ja, lass uns dem Herrn jetzt danken. Herr, wir danken dir, dass wir, wenn wir aus dem Gleichgewicht geraten, geistlich gesehen, zu dir kommen können. Und wir uns neu besinnen können auf das, was wir in dir haben. O Herr, wie wunderbar, du hast uns geliebt. Und du liebst uns immer noch. Du hast uns einen ewigen Trost gegeben und eine gute Hoffnung, und zwar durch Gnade. Wir können diese Dinge nicht verspielen. Sie bringen uns einfach nur die Verantwortung zu tun, was du von uns erwartest. Sie rufen uns auf zu einem verantwortlichen Mitwirken und Handeln. Und Herr, wir bilden uns zu keiner Zeit an, dass wir dich nicht brauchen. Wir werden ins Gebet getrieben, damit du uns tröstest, damit du uns stärkst. O Herr, tröste du uns im Herzen, im Innern unseres Wesens und stärke uns in jedem guten Werk und Wort, damit alles das, was wir tun, dich bezeugt, dir zur Ehre, damit du gesegnet wärst, wenn du uns siehst. Mögen wir etwas sein zum Lobpreis der Herrlichkeit deiner Gnade. Das bitten wir. Danke für diesen kurzen Abschnitt und die Hinweise, die du uns darin gegeben hast. In Jesu Namen. Amen.